Streuobstwiese. Hier wachsen Ideen, hier werden Schätze aufgelesen. Mitten im Alltag von Kindern, Jugendlichen und PädagogInnen. Eine Streuobstwiese lebt nicht nur von ihren alten, kräftigen Bäumen. Jahr für Jahr entstehen neue Triebe, die ihren eigenen Platz finden und die Wiese weiter wachsen lassen. Genau so verstehen wir unseren Podcast. Die Streuobstwiese ist nicht nur ein Podcast über Bildung, sondern auch ein Podcast aus der Bildung heraus. Deshalb begleiten wir Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene dabei, ihre eigenen Geschichten hörbar zu machen. Diese Episode wurde von Schülerinnen und Schülern selbst gestaltet. Sie haben zu ihrer Idee recherchiert, sie aufgenommen und selbst geschnitten. Wir durften sie dabei begleiten. Erzählen tun sie ihre Geschichte aber selbst. Viel Freude mit dieser Folge aus der Reihe Junge Triebe. Hier bekommen frische Ideen, neugierige Fragen und selbstproduzierte Geschichten ihren Platz auf der Streuobstwiese.
Wenn es um wirtschaftliche Zusammenhänge geht, wird häufig über die sogenannte Euro-Krise gesprochen. Klar, den Begriff haben wir alle schon mal gehört. Aber um ehrlich zu sein, weiß doch niemand so genau, worum es dabei eigentlich geht. Wir sind Annalena, Inka, Annika und Luisa und haben uns deshalb mit der Frage beschäftigt, ob sich eine derartige Krise wiederholen könnte. Wir werden sie am Ende beantworten, aber vielleicht könnt ihr das im Laufe des Podcasts ja sogar selbst tun. Weil das Thema nun doch etwas komplexer ist, haben wir uns jemanden dazugeholt, der sich damit wirklich richtig gut auskennt. Und deshalb lasst uns doch mal kurz hören, um wen es dabei geht.
Ich bin selber aus der Gegend, ich bin gebürtig in Ulm, habe dann nach meiner Schule Volkswirtschaft studiert und habe viele Jahre bei der EZB gearbeitet, insgesamt bei Zentralbanken 25 Jahre gearbeitet und habe mich letzten Herbst entschieden, noch was anderes zu machen und bin dann an die Uni gewechselt.
Wie der Name schon sagt, spielt der Euro bei diesem Thema natürlich eine tragende Rolle. Darum lohnt es sich, diese Währung mal etwas genauer zu betrachten. Geschichte des Euros.
Bevor wir die Euro-Krise grundlegend verstehen können, würde ich sagen, müssen wir uns erstmal den Euro an sich genauer anschauen, oder?
Ja, auf jeden Fall, denn die Währung des Euros war ja auch nicht ganz unbeteiligt an der Entstehung dieser Krise. Aber lass uns doch erstmal in der Zeit zurückspringen, ins Jahr 2002.
Ja genau, weil in dem Jahr, also genauer gesagt am 1. Januar, wurde nämlich der Euro in Bargeldform eingeführt. Deswegen ist das Jahr auch so ein bisschen schwierig zu bestimmen, weil er 1999 schon als Buchgeld anerkannt wurde, also quasi als die Recheneinheit für bargeldlose Zahlungen.
Ja, und obwohl 2002 nur 12 europäische Staaten den Euro bekamen, war die Buchgeldeinführung 1999 dann quasi schon die Grundlage für die EU-weite gemeinsame Währungspolitik unter der Leitung der EZB.
Ich glaube, vielleicht müssen wir an der Stelle auch noch mal kurz klären, was die EZB ist. Also EZB steht natürlich für Europäische Zentralbank. Und die ist dafür verantwortlich, dass zum Beispiel die Preise in den Euro-Ländern stabil bleiben. Also eigentlich kümmert sie sich um die Geldpolitik im Euroraum. Also kurz dazu, die Geldpolitik umfasst quasi die Maßnahmen der Zentralbank und die Fiskalpolitik ist dann das Gegenteil dazu. Die umfasst nämlich das Instrument des Staates.
Genau, also kann man sagen, die EZB ist quasi die Bank aller Banken und verwaltet damit den Euro auch in gewisser Weise. Aber auf jeden Fall spielte sie während der Griechenland-Krise eine sehr entscheidende Rolle. Aber lass uns noch mal ganz kurz zur Geschichte des Euros zurückgehen. Warum wurde er jetzt eigentlich eingeführt?
Naja, also die Planung hat ja schon sehr viele Jahre früher gestartet, Ende 1960 ungefähr. Da haben sich die EU-Länder nämlich das Ziel gesetzt, so eine Art Wirtschafts- und Währungsunion zu errichten. Einfach aus dem Grund, dass man die Finanz- und Wirtschaftspolitik schneller und vor allem besser koordinieren konnte. Und das ganze Konzept hat dann schon einige Vorteile mit sich gebracht.
Ja, zum Beispiel hat es den Unternehmen unheimlich geholfen. Die konnten den grenzüberschreitenden Handel jetzt nämlich viel hemmungsloser umsetzen. Oder das soziale Leben der Bürger davon sehr stark profitiert. Die konnten jetzt viel einfacher reisen, arbeiten und im Ausland studieren. Alles, weil vor allem die Preise dann im Euroraum viel stabiler wurden.
Ja, und diese Stabilität bringt man dann auch oft mit Wechselkursen in Verbindung. Die geben einfach den Preis einer ausländischen Währungseinheit in einer inländischen Währung an, also zum Beispiel 90 Cent je US-Dollar. Und die beeinflussen dann eigentlich die globale Wirtschaft, also auch den ganzen internationalen Handel. Sie sind also ein entscheidender Faktor für wirtschaftliche Stabilität, die man in der EU zu der Zeit ganz dringend brauchte.
Das stimmt auf jeden Fall, denn in der Nachkriegszeit gab es gar keine Stabilität in diesem internationalen Währungssystem, also auch keine beständigen Wechselkurse, zum Beispiel wegen Ölkrisen. Bis 1991 gab es dann also ganz viele weitere Schritte hin zu einer Währungsunion, bis dann der Vertrag von Maastricht kam.
Der kam nämlich vom Europäischen Rat und enthielt viele wichtige Bestimmungen über die Europäische Union, die dann 1999 zur Verwirklichung einer Währungsunion führten. Ja, und in dem Vertrag waren eben auch die Kriterien für die Länder, die den Euro haben wollten. Also man sieht auf jeden Fall, bis der Euro dann wirklich in alle Länder gelangte, hat es echt ganz schön lang gedauert. Aber trotzdem spricht man bei der Einführung des Euros immer noch vom bedeutendsten Ereignis in der Geschichte Europas.
Ja, genau. Und die Kriterien des Maastricht-Vertrags haben aber nicht alle Länder wirklich erfüllt gehabt. Zum Beispiel könnt ihr euch jetzt wahrscheinlich denken, unser gut bekanntes Griechenland. Die Griechen haben nämlich einfach Zahlen zu ihrem Haushaltsdefizit, also ihren Schulden, gefälscht und hätten eigentlich erst gar nicht den Euro bekommen dürfen.
Das war dann auf jeden Fall schon der erste Fehler, den die griechische Politik damals gemacht hat. Aber jetzt lasst uns doch mal ganz kurz schauen, was außerdem noch zur Krise geführt hat.
Ursachen. Allerdings war das nicht der einzige Grund, denn auch wenn Griechenland schon immer hohe Schulden hatte, wurden diese durch die Finanzkrise, angefangen in den USA, nochmals deutlich in die Höhe getrieben. Werfen wir einen kurzen Blick in die US-Immobilienkrise.
Jahre vor der Krise hat die US-Politik die Finanzpolitik dereguliert. Dadurch wurde der Markt freier und Banken konnten mehr Risiken eingehen, um höheren Gewinn zu erlangen. Doch durch fallende Aktienkurse drohte der USA eine Wirtschaftskrise. Um dies auszugleichen, druckte die US-Zentralbank immer mehr Geld, wodurch die Kreditaufnahme deutlich einfacher wurde.
Es war dennoch ein riskantes Geschäft, weil die Zinsen in den USA nur für einen gewissen Zeitraum angeschrieben sind. Danach hob die US-Notenbank den Leitzins an. Heißt, die Zinsen, die die Banken an die Notenbank zahlen müssen für ihr geliehenes Geld, wurden erhöht. Somit stiegen auch die Hypothekenzinsen und Hypotheken konnten nicht mehr zurückgezahlt werden. Nur durch den Verkauf des Eigentums wurden sie ausgeglichen. Doch durch die vielen Kredite und somit auch zu bezahlenden Hypotheken schrumpften die Immobilienpreise.
Doch der Verkauf brachte zu wenig Geld, weshalb ein Bankencrash folgte. Vermutlich das bekannteste Ereignis der Krise. Die Investmentbank Lehman Brothers kündigte Insolvenz an, wodurch der Höhepunkt erreicht wurde. Was hat das jetzt aber mit der Euro-Krise zu tun?
Der weltweite Handel brach extrem ein, weil Unternehmen nicht mehr sicher sein konnten, ob die Bank eines Handelspartners noch zahlungsfähig sein würde, bis der Handel abgeschlossen war. Und auch die Banken untereinander konnten sich nicht mehr vertrauen. Die Wirtschaft schrumpfte. Eine globale Bankenkrise brach aus. Es folgten Wirtschaftseinbrüche durch niedrige Steuerannahmen und höhere Staatsausgaben, die durch Rettung der Banken zu verschulden sind, was wiederum zur Verschuldung von vor allem wirtschaftlich schwachen Ländern führte, darunter auch Griechenland.
Griechenland hatte eine sehr hohe Staatsverschuldung und das über mehrere Jahrzehnte. Das Haushaltsdefizit stieg und die viel höhere Staatsverschuldung, wie davor bekannt, wurde aufgedeckt. Somit wurden die Zinsen auf Staatsanleihen und Kredite erhöht und die Kreditwürdigkeit sank.
Auch wenn Griechenland den stärksten Absturz erlitt durch vor allem die Verschleierung der Staatsschulden, waren auch andere europäische Länder stark betroffen, wie zum Beispiel Italien, Irland, Portugal und Spanien, auch genannt die PIGS-Staaten.
Was wir vorhin schon kurz angesprochen haben, der Vertrag von Maastricht. Laut dem Vertrag darf das Haushaltsdefizit, also wenn die Ausgaben eines Staates, die die Einnahmen einer bestimmten Periode überschreiten, nicht mehr als 3% des Bruttoinlandsprodukts betragen. Außerdem darf die Gesamtverschuldung der einzelnen Staaten nicht mehr als 60% des Bruttoinlandsprodukts überschreiten. Da die Aufnahme verschiedener Staaten aber eher von politischen Ansichten abhängig war, wurde auf die Einhaltung des Vertrags nicht besonders geachtet. Dadurch konnten einige Staaten der Eurozone beitreten, obwohl sie zum Beispiel schon eine höhere Gesamtverschuldung als 60% hatten. Zwar hatten die Staaten in der Eurozone die gleiche Währung, doch keine gemeinsame Finanzpolitik, wodurch die Kontrolle im wirtschaftlichen Raum fehlte.
Und diese fehlende Kontrolle führte dann zu einem Ungleichgewicht im Euroraum. Da alle Länder den Euro nutzten, konnten wirtschaftlich schwächere Länder ihre Währung nicht abwerten. Heißt, Exporte billiger machen und Importe teurer. Sie verlieren an Wettbewerbsfähigkeit und es bildet sich ein wirtschaftliches Ungleichgewicht.
Wenn man jetzt eigentlich vom Thema Griechenland-Krise spricht, dann spricht man ja auch irgendwie bewusst von der Euro-Krise. Jetzt würde uns vielleicht interessieren, was glauben Sie denn, hätte es diese Krise, diese Euro-Krise auch ohne den Euro als Währung gegeben?
Ja, das ist eine hervorragende Frage, eine schwierige Frage, die wir natürlich jetzt nicht mit Sicherheit beantworten können. Wir wissen ja nicht, was wäre, wenn. Ich denke, wahrscheinlich hätte es auch eine Finanzkrise gegeben, denn Griechenland hat ja grundlegende wirtschaftliche Probleme, auch ohne den Euro. Also Griechenland hatte chronisch hohe Staatsdefizite, die Steuererhebung war schwierig. Es gab zum Beispiel eine große Schattenwirtschaft, in der man ja keine Steuern erheben kann. Griechenland hatte eine relativ geringe Wettbewerbsfähigkeit und trotzdem sind die Löhne sehr stark gestiegen, ohne dass die Produktivität mit angestiegen wäre. Also es gab schon grundlegende wirtschaftliche Probleme, die auch ohne den Euro da gewesen wäre. Jetzt kam der Euro noch dazu und ich denke, der hat die Krise auch noch verschärft, weil der Euro es erlaubt hatte, dass Griechenland sich durch deutlich niedrigere Zinsen verschulden konnte. Also die Zinsen in der Eurozone waren niedriger, als sie ohne den Euro für Griechenland gewesen wären. Dadurch konnte sich Griechenland viel mehr verschulden und viel, viel billiger verschulden. Und Griechenland hatte keine eigene Geldpolitik mehr. Das heißt, die übliche Politik, die man in solchen Fällen hätte betreiben können, wäre, die Währung abzuwerten. Das war dann nicht mehr möglich. Das heißt, es gab nur noch die Anpassung über eine sogenannte interne Abwertung. Das heißt, die Löhne mussten runter. Das geht üblicherweise nur, indem die Arbeitslosigkeit hochgeht. Das heißt, wir hatten hier eine ganz andere Situation. Plötzlich eine grundlegende wirtschaftliche Probleme, die durch den Euro allerdings noch verschärft wurden. Das heißt, ich denke, es hätte eine Krise ohne den Euro gegeben. Die wäre wahrscheinlich früher gekommen, denn die Finanzmärkte hätten Griechenland wahrscheinlich schon früher misstraut und die Zinsen wären dann schneller gestiegen. Das heißt, es hätte früher quasi Reformdruck gegeben. Und ohne den Euro hätte es dann so eine klassische Währungskrise gegeben. Das heißt, die Drachma hätte abgewertet, es wäre zu höherer Inflation gekommen. Das wäre alles sehr, sehr schmerzhaft gewesen, aber es hätte wahrscheinlich auch eine schnellere Erholung dann gegeben. Das heißt, durch die Abwertung hätte Griechenland billiger exportieren können, die Wirtschaft hätte schneller wieder wachsen können. Insofern würde ich sagen, Krise ohne Euro war sehr wahrscheinlich ja. Mit dem Euro kam sie dann eben später, war aber tiefer und vor allem auch sozial härter.
Die Krise. Oktober 2009. Die neu gewählte griechische Regierung gibt zu, dass Griechenlands Staatsschulden rund 300 Milliarden Euro betragen. Das ist dreimal mehr als bisher angegeben. Die Schulden betragen deshalb 15% mehr als das BIP. 16. Dezember 2009. Aufgrund der enormen Schulden wird Griechenlands Kreditwürdigkeit herabgestuft. Kreditwürdigkeit beschreibt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kreditnehmer, in diesem Fall Griechenland, sein geliehenes Geld rechtzeitig und vor allem vollständig zurückzahlen kann. Frühjahr 2010. Griechenland verliert den Zugang zu internationalen Finanzmärkten, kann also keine Kredite von ausländischen Banken mehr aufnehmen. Mai 2010. Das erste EU-Rettungspaket über 110 Milliarden Euro wird verabschiedet. Die griechische Regierung muss nun einen strengen Sparkurs verfolgen. 2011 bis 2012. Die Krise verschärft sich trotz der Maßnahmen. In Griechenland kommt es zu Massenprotesten. März 2012. Ein zweites Rettungspaket wird verabschiedet. 2013 bis 2014. Der griechischen Wirtschaft geht es immer schlechter. Über ein Viertel aller Griechen werden arbeitslos. Februar bis Juni 2015. Die griechischen Banken stehen kurz vor dem Zusammenbruch. 30. Juni 2015. Der Staat ist offiziell zahlungsunfähig. Griechenland ist pleite. August 2015. Ein drittes Hilfspaket wird verabschiedet. Nur dadurch kann der sogenannte Grexit, ein Austritt Griechenlands aus der Europäischen Union, verhindert werden. August 2018. Das dritte EU-Rettungspaket endet. Die Wirtschaft stabilisiert sich minimal. Griechenland kehrt an die Finanzmärkte zurück. Der Staat wird von der EU jedoch bis heute streng überwacht. Rettungspakete und Unterstützung der Europäischen Union.
Schauen wir uns jetzt einmal an, was die Rettungspakete sind.
Seit Beginn der Eurokrise eigentlich mussten mehrere Rettungspakete und Rettungsschirme beschlossen werden, um die Länder, die vor der Staatspleite standen, zu schützen.
Hauptsächlich musste natürlich Griechenland unterstützt werden, weil die meisten Schulden hatten.
Fangen wir mit dem ersten an. Das Rettungspaket vom Frühjahr 2010 für Griechenland umfasste insgesamt 110 Milliarden Euro, die durch bilaterale Kredite der Euro-Staaten und des IWF ausgeliehen wurden.
Aber was ist denn der IWF?
Der IWF ist der Internationale Währungsfonds. Der sorgt eigentlich dafür, dass die Stabilität des internationalen Finanzsystems gestärkt wird, die internationale Zusammenarbeit in der Währungspolitik gefördert wird, das Wachstum des Welthandels erleichtert wird und, wie in diesem Fall, seine Mitglieder in Währungs- und Finanzkrisen unterstützt werden. In dem IWF sind eigentlich so gut wie alle Länder Mitglied. Insgesamt sind es 190 Stück und zwei der größten Anteilseigner sind die USA und Deutschland.
Regel ist für die bilateralen Kredite, diese sind generell direktere und dadurch flexiblere Kredite, muss Griechenland Zinsen zurückzahlen. Diese Kredite wurden später auch Greek Loan Facility, kurz GLF, genannt. Insgesamt zahlten die Euro-Staaten ca. 80 Milliarden Euro und der IWF 30 Milliarden, dessen Geld Griechenland 2013 bis 2016 schon samt Zinsen zurückzahlen konnte. Die Euro-Staaten mussten dadurch viel Geld verleihen, auch wenn das für sie zu Risiken führt. Denn wenn Griechenland das Geld nicht zurückzahlen kann, haben sie schlussendlich einen riesigen Verlust. Vor allem, wenn sie auch noch Mitglied des IWF sind. Denn dann könnte es durch Kreditausfälle zu weiteren Verlusten kommen. Doch durch verschiedene Sicherheitsvorkehrungen ist das für zum Beispiel Deutschland sehr unwahrscheinlich. Aber jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum sollten die Euro-Staaten denn überhaupt so viel investieren?
Naja, das hat vor allem mit dem wirtschaftlichen Markt zu tun. Da die EU der größte Binnenmarkt ist, würde eine Staatspleite eine offensichtliche Auswirkung auf den Handel der Staaten haben. Außerdem müssen wir immer noch bedenken, dass die Euro-Krise auch andere Länder angegriffen hat, wie eben die PIGS-Länder.
Kommen wir jetzt zum zweiten Rettungspaket. Dies startete im Jahr 2012 und wurde von dem EFSF und dem IWF unterstützt. Die Europäische Finanzstabilisierungsfazilität, also der EFSF, war dabei der erste Rettungsschirm. Worin unterscheiden sich aber Rettungspakete und Rettungsschirme?
Naja, der Unterschied zu einem Rettungspaket liegt vor allem darin, dass ein Rettungspaket für bestimmte Maßnahmen steht und ein Rettungsschirm eher für den übergeordneten Rahmen. Also der EFSF, den du ja gerade schon erwähnt hast, der EFSM, der Europäische Finanzstabilisierungsmechanismus, und der ESM, der Europäische Stabilitätsmechanismus, die auch zwei weitere Rettungsschirme sind, die eingesetzt wurden. Der ESM hat die anderen zwei in den Jahren 2013 und 2014 dann abgelöst und der ist auch immer noch in Kraft. Der EFSF hingegen war nur eine temporäre Lösung und umfasst insgesamt 750 Milliarden Euro. Also ihr seht auf jeden Fall, dass wir uns hier im Bereich von sehr hohen Summen begeben.
Zurück zum Rettungspaket. Ende 2012 waren die ersten Verhandlungen bezüglich Tranchen. Tranchen sind kurz gesagt Teilbeträge einer Emission und diese erste würde mit einem Betrag von 34 Milliarden Euro von den Euro-Finanzministern freigegeben. Weiterhin ist die Eurozone sehr zuvorkommend.
Ab jetzt folgen dann nur noch unendlich zu erscheinende Verhandlungen über weitere Tranchen, Verlängerungen und vor allem Auszahlungen. Deswegen steht vor allem der mögliche Grexit im Mittelpunkt, den es natürlich zu verhindern galt. Alle Beschlüsse werden allerdings nur unter Erfüllung verschiedener Erforderungen der Troika zugelassen.
Zuerst, was ist denn die Troika? Die Troika besteht aus drei Institutionen: der Europäischen Kommission, der Europäischen Zentralbank und dem Internationalen Währungsfonds. Und was war ihre Aufgabe? Die Hauptaufgabe war, die genannten Rettungspakete festzulegen. Denn woher weiß man denn überhaupt, wer wie viel Geld bekommt? Und damit Griechenland überhaupt Geld bekommt, musste die Regierung gewisse Anforderungen umsetzen, die die Troika untersucht hat. Daran hat sie festgemacht, ob Griechenland jetzt Geld bekommen sollte oder Gelder freigegeben werden durch Tranchen.
Als erstes forderte die Troika Austerität. Das bedeutet Sparmaßnahmen, harte Sparmaßnahmen, Kürzungen im öffentlichen Dienst, Renten und Sozialleistungen. Weitere Punkte sind dann verschiedene Reformen. Einmal die Steuerreform, um Einnahmen zu steigern, Reform, um Banken zu stabilisieren, um künftige Krisen zu verhindern und vor allem die Strukturreform, damit die wirtschaftliche Lage Griechenlands wieder gesteigert wird.
Und wie sich das jetzt auf die Bevölkerung ausgewirkt hat, hört ihr jetzt.
Wenn wir jetzt gerade schon über Rettungsschirme sprechen, es gab ja auch noch andere finanzielle Hilfen für Griechenland, zum Beispiel die sogenannte Troika, also eben der Zusammenschluss aus der Europäischen Kommission, der EZB und dem IWF. Was kann man denn zu dieser Hilfe sagen? Also brachte die vielleicht sogar mehr Nachteile als Vorteile für Griechenland mit?
Auch da, das ist eine schwierige Frage. Also die Troika war eben der Versuch, über diese drei Institutionen die Krise zu managen. Da wurden auch quasi Wirtschaftsvorgaben gemacht. Da wurde dann also gesagt, wie die griechische Wirtschaft sich anpassen sollte. Es ist bis heute sehr kontrovers diskutiert, die Rolle der Troika. Ich denke, das Hauptkriterium muss sein, was wäre gewesen ohne die Troika? Was wäre gewesen, wenn? Es war auch da wieder eine Lösung, die man aus der Not geboren eben gesagt hat, ja, wir müssen jetzt hier dringend handeln, ins Handeln kommen. Insofern würde ich mal sagen, die Troika war in dem Sinne eindeutig vorteilhaft, weil sie verhindert hat, dass hier zum direkten und katastrophalen wirtschaftlichen und politischen Zusammenbruch kommt. Das heißt, ohne die Troika war ein großes Risiko, dass wir hier einen ungeordneten Staatsbankrott haben, dass das griechische Bankensystem kollabiert und dass Griechenland eben auch aus dem Euro austreten würde. Das heißt aber nicht, dass natürlich alles prima war, was dort gemacht wurde. Die Troika hat eine sehr, sehr harte Anpassungspolitik betrieben, die Austeritätspolitik. Das heißt, man hat die Fiskalpolitik sehr stark gekürzt, massive Ausgabenkürzungen. Es gab Steuererhöhungen und das mitten in der Rezession, Lohnkürzungen, Rentenkürzungen. Das heißt, die Wirtschaft hat sehr, sehr stark gelitten. Es gab also eine große Rezession, es gab einen sehr massiven Anstieg der Arbeitslosigkeit und insbesondere der Jugendarbeitslosigkeit. Und es kam auch zum Beispiel zur Abwanderung von vielen Menschen aus Griechenland. Und ich denke, das ist sicherlich was, was man heute eher kritisch sieht. Man hat also auch im Nachhinein dann quasi untersucht, wie hat denn quasi diese Politik tatsächlich gewirkt und hat dann hinterher gesehen, dass man eigentlich unterschätzt hat, wie stark diese Einschränkung der Fiskalpolitik sich auswirken würde auf die Wirtschaftstätigkeit. Also ich denke insofern, die wirtschaftlichen Kosten waren durch die Troika-Politik waren sehr, sehr hoch. Und auch da, ich hatte es ja vorhin schon bei Deutschland erwähnt, ich denke, es gibt auch hier Folgen nicht nur für die Wirtschaft, sondern auch für die Politik, für die Demokratie, soziale Folgen, die sicherlich problematisch sind. Also wir hatten hier plötzlich ein Land, das massiv an politischer Souveränität verloren hat. Wir hatten damals gesehen, dass die Griechen sehr, sehr stark ihr Vertrauen in EU-Institutionen verloren haben. Das ist teilweise bis heute nicht wieder hergestellt. Und wir sahen eben auch in Griechenland eine sehr starke Polarisierung, Radikalisierung und eben sehr, sehr starke soziale Folgen, die, ich denke, sicherlich kritisch zu sehen sind.
Gesellschaftliche und soziale Folgen. Folgendes Gespräch ist rein fiktiv.
Was sich während der Griechenland-Euro-Krise im Land abspielte und wie die Bevölkerung auf den harten Sparkurs der Regierung reagierte, möchten wir in einem kurzen Rollenspiel näher bringen und schildern, wie das Leben als Bürger im Jahr 2015 ausgesehen haben könnte.
Guten Tag, mein Name ist Alexandros Petridis und ich bin 45 Jahre alt. Wie schön, dass wir uns heute zusammengefunden haben, um über Erfahrungen zu reden und zu diskutieren. Ich war bis vor 2 Jahren Beamter, genauer gesagt Lehrer an einer Grundschule in Athen, bis ich entlassen wurde, aufgrund der strengen Sparkurse der Regierung. Damit bin ich außerdem nicht der Einzige. Rund 1/4 aller Griechen wurden entlassen und wurden so arbeitslos. Seitdem kämpfe ich, um die Runden zu kommen, da ich 2 Kinder habe, die ich ernähren muss und die Wohnungskosten in Athen ebenfalls enorm angestiegen sind.
Ich teile deine Erfahrung angesichts der Verarmung. Mein Name ist Maria Michalopoulos und ich bin 78 Jahre alt, womit ich mich ziemlich klar im Rentenalter befinde. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das Geld bei uns Rentnern stark gekürzt wurde und weiterhin gekürzt wird. Wie soll ich mir von dem wenig Geld meine Wohnung, meine Verpflegung finanzieren? Ich bin ziemlich sauer auf die korrupte Regierung.
Liebe Frau Michalopoulos, ich verstehe Ihre Sorgen, Ihre Zweifel. Jedoch sind wir als Regierung gezwungen, an allen Ecken zu sparen, an denen es möglich ist. Ich bin Politiker namens Herr Poulos und von der Partei Nea Demokratia. Wir merken, dass unsere Sparpolitik in der Bevölkerung kaum Zuspruch bekommt. Jedoch sind wir auch aufgrund der EU gezwungen, strenge Sparauflagen zu befolgen, da sie uns mit enorm viel Geld helfen. Außerdem ist Griechenland sehr stark verschuldet, wodurch wir ebenfalls bei vielen Sozialausgaben kürzen müssen. Und auch wenn wir wissen, dass jeder daran leiden wird, da müssen wir nun einmal durch. Und auch die Zinsen für Staatsanleihen sind gestiegen. Dies müssen wir alles natürlich irgendwie kürzen.
Da kürzen Sie meiner Meinung nach allerdings an den falschen Stellen. Ich heiße Frau Dr. Makris und bin Ärztin in einem Krankenhaus. Unser Gesundheitssystem ist schon seit einigen Jahren stark geschwächt, da auch hier die Ausgaben vom Staat gekürzt wurden. Außerdem ist die Kindersterblichkeit und die Suizidrate in den letzten Jahren viel höher als vor der Krise. Beispielsweise nahm die Selbstmordrate im Juni 2011 um 36% zu.
Apropos Lebenserwartung, die ist bei uns alten Menschen auch ziemlich zurückgegangen. Und ein weiteres Problem ist auch, dass viele Erstattungen der Krankenkasse gar nicht mehr übernommen werden, was dazu führt, dass sich viele Patienten ihre notwendigen Medikamente und Behandlung nicht leisten können. Kaum zu glauben.
Ich bin ganz bei Ihnen, Frau Michalopoulos. Viele Leute verlassen unser Land auch einfach, weshalb wir auch so viel Auswanderung erleben.
Ja, richtig. Mein Enkel zum Beispiel ist nur 23 und möchte nach Deutschland oder ein anderes wirtschaftlich stabileres Land. Denn auch er ist arbeitslos. Jeder zweite Jugendliche in Griechenland ist arbeitslos. Und weil auch das Arbeitslosengeld gekürzt wird, wollen viele hier einfach nicht bleiben.
Und genau das merken wir leider auch im Gesundheitswesen, da uns viele junge Fachkräfte fehlen. Und übrigens auch nicht zu vergessen, dass vor allem auch junge Erwachsene an psychischen Folgen leiden, wie zum Beispiel Angst, Stress und Unsicherheit, und die psychischen Erkrankungen genauso angestiegen sind. Und meiner Meinung nach ist es auf jeden Fall ein triftiger Grund vielleicht für den Rückgang der Geburtenrate.
Meine Lieben, ich bedauere sehr, in was für einer Situation Sie sich alle befinden. Ich muss sagen, dass ich selbst auch gemerkt habe, wie vieles teurer wird und die Zufriedenheit in der Bevölkerung sehr niedrig ist. Jedoch möchte ich dies nicht gleichstellen mit Ihrer Situation, da diese bestimmt ganz anders sind. Jedoch möchte ich nochmals erwähnen, dass die Regierung alles versucht, um auch dieser Krise rauszukommen und die griechische Wirtschaft wieder anzukurbeln. Ich hoffe, Sie haben Verständnis dafür.
Ich denke, wir haben alle Verständnis dafür und wissen, dass es auch für die Regierung Griechenlands keine einfache Zeit ist. Jedoch verspüren viele Griechen Wut, da sie das Gefühl haben, die Regierung würde nicht für das Wohl der Menschen handeln.
Ja, und ich denke auch, dass es viele Ausgaben gäbe, die man durchaus kürzen könnte, oder Wege, wie man die Bevölkerung entlastet, indem man beispielsweise höhere Steuern für Reiche festlegt und vor allem auf den Tourismus achtet, da dieser ja die Haupteinnahmequelle Griechenlands ist.
Ich danke euch allen für dieses interessante und persönliche Gespräch. Und die Eindrücke. Ich werde sicherlich viel davon mitnehmen.
Sehe ich gleich. Vielen Dank.
Aber wenn Sie sagen, es gab Dinge, die absehbar waren, hätte man die Krise dann auch verhindern können oder hätte es Maßnahmen gegeben, die man hätte ergreifen können, um die zu verhindern?
Ich hatte ja schon gesagt, der Euro war ursprünglich ein politisches und kein ökonomisches Projekt. Das heißt, man ist quasi in die Währungsunion gegangen und man wusste schon, dass es jetzt von der ökonomischen Sicht nicht ohne Risiko ist. Hätte man das wirklich verhindern können, da hätte man wahrscheinlich ein ganzes Maßnahmenbündel ergreifen müssen. Und das hätte möglicherweise schon angefangen mit der Frage vor dem Euro, wie sind denn eigentlich die Aufnahmebedingungen? Welche Länder dürfen in den Euro zu welchem Zeitpunkt eintreten? Möglicherweise hätte man da ja kritischer gucken müssen, die Staatsfinanzen, aber auch die Wettbewerbsfähigkeit oder die Qualität der Institutionen. Also ist durchaus kritisch zu hinterfragen, ob man nicht quasi Volkswirtschaften zugelassen hat, die noch gar nicht ausreichend konvergiert waren. Das wäre eine Maßnahme gewesen. Wenn man dann allerdings die Länder in den Euro gelassen hat, wäre eine zweite Maßnahme gewesen, dass man die Stabilitätsregeln auch durchsetzt, die es ja durchaus gab. Es gab den Stabilitäts- und Wachstumspakt, der wurde allerdings nicht wirklich durchgesetzt. Und das liegt unter anderem auch daran, dass dann große Länder wie Deutschland und Frankreich sich selber nicht daran gehalten haben und dann natürlich auch nicht durchsetzen konnten, dass man da genauer drauf schaut. Oder generell hätte man eben ansonsten früher gegen Ungleichgewichte vorgehen müssen. Diese Leistungsbilanzungleichgewichte, wenn Sie mal genauer anschauen und zu gucken, muss man hier tatsächlich Maßnahmen eingreifen. Man hatte eben damals auch noch keine klaren Regeln für Staatsinsolvenzen. Also vielleicht hätte man einen früheren Schuldenschnitt machen können. Aber wie gesagt, das sind alles Dinge, die man heute so im Rückblick anders bewerten kann, als es, glaube ich, in Echtzeit damals war.
Auswirkungen und Griechenland heute.
Nach so einer schweren Krise stellt sich natürlich auch immer die Frage, wie es in dem Land heute so aussieht und ob sich die Bevölkerung von den Folgen der Krise erholen konnte.
Ja, das stimmt. Die Krise soll wohl noch spürbar sein. Allerdings erlebt Griechenland ein starkes Wachstum und holt die Schuldenquote auf. Sie zahlen laut Angaben für Staatsanleihen mittlerweile sogar weniger Zinsen als Italien, wodurch sich der Markt stark erholt hat.
Ja, stimmt. Das wird vor allem auch durch die Investitionen in Tourismus erzielt, wovon Griechenland ja regelrecht lebt. Und auch in erneuerbare Energien und die Digitalisierung wurde sehr viel Geld investiert.
Übrigens hat sich auch die Arbeitslosigkeit, verglichen zu während der Krise, mehr als halbiert, was ein sehr gutes Zeichen für die Wirtschaft ist. Aber es gibt auch die andere Seite.
Ja, genau. Was leider noch nicht so gut läuft, ist, dass Löhne und Renten noch immer niedriger sind als vor der Krise. So lag 2009 die durchschnittliche Rente bei 1.080 Euro, während heute der Durchschnitt bei 839 Euro liegt.
Ja, das ist schon ein echt heftiger Vergleich. Was auch erschreckend ist, ist, dass 60% der Haushalte mit ihrem Einkommen nicht mehr über die Runden kommen. Und die Arbeitslosigkeit, vor allem bei jungen Leuten, ein großes Problem ist.
Ja, und laut Umfragen ist ja auch die Zufriedenheit in Griechenland sehr gering. Nur 40% sind mit ihrem Leben zufrieden. Allerdings waren diese Zahlen 2016, also erst kurz nach der Krise.
Ich denke, man kann wahrscheinlich generell sagen, dass die Bevölkerung aufgrund der sozialen, instabilen Lage sehr unzufrieden ist, weil beispielsweise auch eine mangelnde Gesundheitsversorgung für Unversicherte herrscht.
Ja, da hast du vollkommen recht. Ich glaube, was vor allem für die Wirtschaft auch ein Verlust war, war, dass auch viele junge Leute das Land während der Krise verlassen haben und sich woanders ihr Leben aufgebaut haben. Ja, da hast du vollkommen recht. Ich glaube, was vor allem für die Wirtschaft auch ein Verlust war, war, dass auch viele junge Leute das Land während der Krise verlassen haben und sich woanders ihr Leben aufgebaut haben.
Genau, apropos Wirtschaft, die Staatsverschuldungen sind zwar gesunken, betragen aber immer noch 160% der Wirtschaftsleistungen des Landes. Und so muss Griechenland nach wie vor einen harten Sparkurs verfolgen. Dies lässt sich anhand der Infrastruktur zum Beispiel erkennen.
Vielen Dank auf jeden Fall. Wenn man jetzt vielleicht gerade noch mal über den Euro spricht, dann war ja Griechenland nicht das einzige Land, was in der Zeit den Euro als Währung hatte, sondern eigentlich fast die meisten der EU-Staaten, eben darunter auch Deutschland. Hat man denn in der Krise in Griechenland auch speziell Auswirkungen in Deutschland gemerkt, also dass man wirklich die Krise in Deutschland gespürt hat?
In verschiedener Hinsicht, ja, natürlich. Also zum einen hat Deutschland wirtschaftlich durchaus von der Krise profitiert. Zum einen dadurch, dass über sehr lange Zeit die Zinsen sehr, sehr niedrig gehalten wurden in der Währungsunion. Die EZB hatte dann also eine lange Niedrigzinsphase. Und diese niedrigen Zinsen hatten dann natürlich dann einen wirtschaftlichen Nettogewinn für Deutschland gebracht. Dazu kam auch, dass während der Euro-Krise eine sogenannte Flucht in die Sicherheit stattgefunden hat. Das heißt, die Kapitalanleger haben dann plötzlich gemerkt, naja, es gibt Probleme und vielleicht hatten wir tatsächlich die Risiken falsch bepreist und vielleicht sogar zu stark investiert in Ländern, die Probleme haben könnten, und haben dann sehr, sehr stark deutsche Staatsanleihen nachgefragt. Das heißt, die Zinsen auch deswegen sind sehr niedrig gewesen, teilweise ja sogar negativ. Das heißt, bei der Staatsfinanzierung konnte Deutschland sehr, sehr starke Einsparungen erzielen. Das andere allerdings war, denke ich, dass die Euro-Krise politisch auf Deutschland auch sehr starke Auswirkungen hatte. Zum einen innenpolitisch als auch außenpolitisch. Es gab also sehr, sehr große Debatten zu der Zeit über den Euro, über die Europäische Union, über die Frage, wie stark man diesen Ländern helfen soll. Das hat innenpolitisch in Deutschland zu sehr starken Verwerfungen geführt, dass es sehr starken Vertrauensverlust in die EU. Es gab euroskeptische Parteien Wenn Sie sich daran erinnern, die AfD war am Anfang gegründet worden als eine euroskeptische Partei. Es gab eine sehr, sehr polarisierte öffentliche Debatte. Aber auch außenpolitisch war plötzlich sehr starke Diskussionen in Europa über die Rolle Deutschlands, über die Frage, inwieweit Länder hier sich gegenseitig helfen sollten. Und Deutschland war hier plötzlich in einer sehr ungewohnten Rolle, dass es eben als wirtschaftlich dominantes Land hier eine Führungsrolle führen musste. Und das gab eben sehr, sehr starke Diskussionen und sehr starken Vertrauensverlust auch in Deutschland durch die betroffenen Länder. Also ich denke, wir hatten wirtschaftliche Folgen, die jetzt gar nicht so sehr negativ waren. Aber wir hatten politische Folgeschäden durch die Euro-Krise.
Lasst uns doch zu Ende dieser Folge nochmal kurz auf die Mitmachfrage am Anfang zurückkommen, jetzt wo ihr euch selber ein Bild zum Thema gemacht habt. Könnte sich eine derartige Krise wiederholen? Das war unsere Frage, die ihr hoffentlich alle im Hinterkopf behalten habt. Wir haben Herrn Professor Michael Ermang nach seiner Einschätzung gefragt.
Ja, ich hatte ja schon gesagt, wir sind noch nicht ganz da. Wir haben nicht wirklich alles umgesetzt, was man umsetzen müsste. Es ist nicht krisensicher. Es könnte eine Krise geben. Wir haben immer noch hohe Staatsschulden in manchen Ländern. Insbesondere haben wir auch jetzt höhere Zinsen, als wir sie damals hatten. Seit 2022 steigen oder sind die Zinsen sehr stark gestiegen. Das erhöht natürlich den Druck. Wir haben immer noch eine unvollständige Fiskalunion. Das heißt, es gibt immer noch so die grundlegenden Faktoren, die damals wichtig waren. Das heißt, eine Krise bleibt natürlich möglich. Ich glaube, sie würde anders aussehen als damals, weil wir eben andere Instrumente haben. Wir haben den ESM, der dann hoffentlich auch tatsächlich angefragt werden würde. Wir haben Ansätze zu einer Bankenunion. Wir haben Ansätze zu einer gemeinsamen Schuldenaufnahme. Das heißt, die EU kann heute viel stärker aktiv handeln und würde deutlich weniger versuchen, aus der Not zu improvisieren. Ja, ich würde insofern hoffen, dass man also früher eingreift und die Krisen sich gar nicht so stark auswirken würden, wenn es denn tatsächlich so weit käme.
Also, ihr seht, man hat aus der Krise sehr viel gelernt. Was meint ihr? Schickt uns gerne eure Meinung dazu. Wenn ihr eins aus der heutigen Folge mitnehmt, dann diesen Fakt. Griechenland hatte so hohe Staatsschulden und Haushaltsdefizite, dass das Land 2010 seine Schulden fast nicht mehr zurückzahlen konnte und ohne internationale Hilfe wahrscheinlich bankrott gegangen wäre.
An der Stelle vielen Dank für euer Interesse und damit bis zur nächsten Krise. Macht's gut!
Das war eine weitere Folge aus unserer Reihe Junge Triebe. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Freude beim Zuhören wie die Schülerinnen und Schüler bei der Entwicklung und Produktion dieser Episode. Vielleicht schlummert ja auch in eurer Kita, eurer Schule oder eurer Einrichtung eine Idee, die darauf wartet, erzählt zu werden. Wenn ihr Lust habt, selbst zum Mikrofon zu greifen, begleiten wir euch gerne. Von der ersten Idee bis zur fertigen Podcast-Folge. Schreibt mir einfach an streuobstwiese@kreismedienzentrum.de oder schaut vorbei auf www.kreismedienzentrum.de/podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert die Streuobstwiese, hört auch in unsere anderen Folgen rein, bewertet unseren Podcast und empfehlt ihn gerne weiter. So helft ihr dabei, dass noch mehr Menschen die kleinen und großen Schätze aus Bildung und Betreuung entdecken. Ich bin Tobi, Medienpädagoge am Kreismedienzentrum Ravensburg und freue mich darauf, euch in der nächsten Folge der Streuobstwiese wiederzuhören.